Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Und der letzte Teil der Big Show 741 von Sportradar 360. Ski mit Lukas Zara, Corbinian Eisenberger und Tom Heberlein. Danach Biathlon mit Lukas und mit Corbinian. The Remains of the Week und danach Sebastian Kaiser zur Wahl der die Sportler und Innen des Jahres. Und mit Paul Häuser dann am Ende noch auch zum Tennis. Big Show, was immer, 741, fast hätte ich gesagt 471, aber das ist ja schon Jahrzehnte her, die 471. Show. Nein, 741 und wir sprechen jetzt über die große Krise von Marco Odermatt, der plötzlich keine Rennen mehr gewinnen kann. Und ich freue mich, dass wir hier zwei neutrale Beobachter haben, einen Österreicher mit Lukas Zara vom Standard. Servus Lukas.
Hallo.
Und den Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Servus Tom.
Servus die Herren.
Lukas, es war ja eine unfassbare Serie, die Marco Odermatt gehabt hat, oder? Im Riesenslalom. Wie viele Tage und Jahre waren es, dass er immer, wenn er ins Ziel gekommen ist, unter den Top 3 war? Und jetzt hat er halt im ersten Durchgang, fand ich, in Alta Badia, du hast einfach gesehen, erstens mal, die Piste hat wahrscheinlich nicht mehr so viel hergegeben, auch wenn er die Startnummer 7, glaube ich, gehabt hat, oder 6. Er hat müde gewirkt. Das gestehe ich ihm zu. So bin ich. So großzügig bin ich, Lukas.
Ich weiß die Tage nicht auswendig. Ich kenne die Statistik nicht auswendig. Aber gefühlt ist er ja, gefühlt gibt's ja schon eine ganze Generation an Skifans, die keinen anderen Podestläufer als Marco Odermatt kennt oder keinen anderen, ja, nein. Das ist ihm auch zuzustehen, oder? Wenn der davor in Gröden seit Donnerstag Rennen gefahren ist, am Donnerstag, also es ist schon seit Donnerstag her, dass er kein Weltcuprennen mehr gewonnen hat, ja, der Marco Odermatt.
Ja. Was für eine Krise.
Es gab ja diese Mini-WM in Gröden und in Alta Badia mit 5 Rennen an 5 Tagen in 4 verschiedenen Disziplinen. Und es ist irgendwie schön natürlich aus österreichischer Sicht, dass es zwei Österreicher sind, die in diesem Jahr, in diesem Winter sogar schon 2 Riesenslaloms gewonnen haben. Jetzt ist der Blacky Schwarz, Marco Schwarz, tatsächlich in der Lage, auch im Riesenslalom Rennen zu gewinnen. Ja, Startnummer 1 ideal ausgenutzt, sicher, aber einen wirklich großen Vorsprung schon rausgefahren, den er dann im zweiten verwaltet hat. Ich glaube, es war die 21. Laufzeit oder so, die hat dann halt gereicht zum Sieg. Ja, ist schon cool. Und Stefan Brennsteiner auch als Dritter wieder. Ja, der fährt da voll. Die sind beide in den Top 7 da in dieser Disziplin, fahren beide ums Podest mit, um Siege mit. Macht plötzlich auf einmal Spaß. Dem ÖSV macht es plötzlich Spaß, Riesenslaloms zu fahren, auszutragen und zu gewinnen.
Übrigens war Odermatt letztes Jahr schon mal 3-mal hintereinander im Riesenslalom, zumindest nicht auf dem Podest, gell? Das nur am Rande erwähnt.
Nein, Moment, aber weil er ausgeschieden ist.
Ja und? Podest naja, ist Podest.
Ich dachte ja, wenn er ins Ziel gekommen ist. Ja. Lass uns zuerst mal in aller Form und Freude Corbinian Eisenberger von der SZ begrüßen. Servus Corbinian.
Hallo, servus.
Und ihr beide könnt gleich, weil wir jetzt mit Recht auch, ich habe das natürlich auch mit Blacky ein bisschen gefeiert, weil ja diese Dokumentation, was war das? Das Comeback.
Comeback, so hieß es, glaube ich, ja, genau.
Comeback,
super
so
Wortspiel, ja.
Super Wortspiel, unfassbar. Aber Fabian Graz, Tom, zweiter Durchgang, er sitzt da unten, er muss sogar zu Rainer Pariasek, was wir Österreicher wissen, die Höchststrafe ist, wenn er zum Rainer muss, zum Interview.
Und, war da der Pariasek? Oder musste sich selber interviewen?
er darf ja wieder. Aber ja. Fabian Graz hat, es ist ja nicht das erste Mal, dass er gut gefahren ist. Wir haben mit Corbinian auch schon gesprochen, Beaver Creek war es, glaube ich, wo ja. Er nach dem ersten Durchgang sehr gut war und dann rausgeflogen ist. Ist das die Nummer 1 im deutschen Riesentaller, frage ich dich, Tom?
Ja, da gibt es, glaube ich, im Moment keine Zweifel dran. Also Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass Anton Grammel in der Saison der beste deutsche Riesenslalomfahrer ist, aber ich muss mich eines Besseren belehren lassen. Also ja, die letzten Auftritte von Fabian Gratz waren großartig, finde ich. Man muss ja auch immer gucken, wo die Jungs herkommen. Da kann der Corbinian mit Sicherheit noch mehr dazu erzählen als ich. Aber ja, unabhängig davon, dass er natürlich eine gute Piste hatte im zweiten Lauf, muss das trotzdem erstmal so runterfahren. Ich meine, ich glaube, er war 1,1 Sekunden vor der zweitbesten Laufzeit in dem Lauf. Also das war schon sehr beeindruckend, was er da gemacht hat. Und offensichtlich ist er in der Lage, solche Läufe zu fahren. Die Frage ist halt nur noch, kann er es in Zukunft dann regelmäßig so machen, beziehungsweise kann er zwei solide Läufe runterbringen, die ihn dann noch weiter nach vorne spielen. Aber es war schon sehr beeindruckend, ja, was er da gemacht hat.
Corbinian, wo kommen diese Jungs her? Der Gratz und der Grammel.
Ja, also genau, ich finde auch, man muss sich wirklich diese beiden anschauen. Ich hatte tatsächlich auch mit Grammel mehr gerechnet. Ich weiß noch, ich saß vor ja, ziemlich genau 2 Jahren mal neben den beiden im Sessellift in Felders bei Meran in Südtirol. Und vor allem der Anton Grammel, der sah damals wirklich noch ganz anders aus. Also der hat jetzt und auch der Gratz, also die haben beide, habe ich das Gefühl, so wenn man sie sich anschaut, wirklich, und das sagen auch die Trainer, richtig an Muskelmasse zugelegt. Also Grammel, wo wir vorher bei Wortspiel waren, ist jetzt eher ein Kilogrammel. Und
10 Kilogramme.
Wahnsinn, das rennt. Also der Schnee rennt hier, das macht mich einfach ein bisschen Angst.
Ja, es tut mir wirklich leid, ich musste den jetzt mal unterbringen.
Der ist doch aber, super, alles gut.
Ja, und man hat bei Anton Grammel diese Ansätze auch schon gesehen. Und Riesenslalom war ja auch bei den deutschen Männern, auch Frauen, aber vor allem auch Männern, zuletzt eher schon ein Thema, weil Alexander Schmid halt einfach lange verletzt war und nicht mehr an seine Leistungen anknüpfen konnte. Aber auch ihn hat man bei ihm auch gute Ansätze gesehen, vor allem im ersten Lauf, zuletzt jetzt in Alta Badia. Und dann hat er es da am Schluss nicht mehr ganz so gut runterbekommen. Aber es ist eine gute Entwicklung da beim deutschen Team.
Gehen wir vielleicht 2 Tage zurück zum Freitag. Was am Freitag? Wo Jan Sabistan gewonnen hat, Lukas. Die gute alte Gröden-Geschichte. Und dann steht Marco Odermatt. Ich habe zu viel Rainer Pariasek gesehen an diesem Wochenende. Ich bin noch nicht ganz geheilt. Aber Marco Odermatt steht bei Pariasek und sagt 2 Dinge, die natürlich wie immer richtig sind. Er sagt, natürlich ist er angefressen, weil es sehr unfair ist, dass im Grunde genommen, man weiß es, wie es in Gröden ist. Aber auf der anderen Seite hat er auch gesagt, man muss denjenigen, die diese Chance dann nutzen, und das war halt der Tscheche, von dem ich davor schon mal was gehört habe, aber den ich nicht erkennen würde, wenn er hier im Wohnzimmer sitzt, man muss die Chancen nutzen. Ja, und das sage ich, Lukas, Chapeau. Was sagst du?
Genau so ist es. Es hat noch andere Läufer gegeben, die zu einer ähnlichen Startzeit runtergefahren sind. Die haben es nicht geschafft. Es hat dann Justin Merusier gegeben, der einen Tag danach voll drauf gegambelt hat, absichtlich erst also quasi Startnummernauslosung geschwänzt, dadurch bestraft worden, indem er erst als 45. auf die Piste gehen darf. Also sicher eine Stunde nach Startnummer 1. Hat darauf gehofft, ist nicht aufgegangen. 2 Startnummern davor, Alessio Miggiano wird 5. Ja. Der Merisier, das ist nicht so aufgegangen, ist glaube ich 16. oder sowas waren. Ja. Also der hat auch schon Rennen gewonnen. Zabistran hat das ausgenutzt. Und nachdem er eben davor noch nie, glaube ich, auch nur einstellig war im Weltcup.
Nee, war er nicht.
Genau. Corbinian hat ja eine Geschichte über ihn geschrieben und kann gleich mehr zu ihm erzählen noch, aber ich denke mir ja, wenn ich Gröden bin und wenn ich der Veranstalter dort bin, dann lasse ich das genau so und habe halt einmal im Jahr so eine lustige Geschichte eigentlich, weil der Odermatt dann ja auch im OF noch gesagt hat, naja, vielleicht überlegen wir uns jetzt endlich mal nach so vielen Jahren, ob wir nicht vielleicht ein bisschen später starten sollten. Ich würde als Gröden sagen, sicher nicht, weil ja, du gehst halt unter, wenn halt einfach die Schlagzeile ist, dass der Odermatt das Rennen gewinnt. Wenn der Zabistran gewinnt, ist schon ein bisschen lustiger, ist jetzt meine Meinung und ich würde es genauso beibehalten.
Corbinian, du warst dort, glaube ich, sogar, oder?
Wenn ja, genau. Richtig. Ja, ich war da.
Bitte.
Ja, das war schon Stichwort Odermatt. Also Gröden hatte sich ja wirklich auf diesen Odermatt sowas von eingeschossen. Im Ort hingen Plakate mit seinem Konterfei vor dem Pressezentrum. Hing ein großes Foto von ihm und selbst auf der Akkreditierung war er oben drauf, die hängt übrigens da hinten. Und naja, natürlich absolut nicht zu Unrecht. Aber das waren dann schon interessante Bilder da unten im Zielraum, die Schweizer alle geschlossen, irgendwie zu acht in ihren grauen Overalls. Und dann das tschechische Team. Ein Jan Zapistran, das war schon enorm und ja, natürlich, ich schreibe ja für eine Deutsche, die Süddeutsche Zeitung und hatte dann so ein bisschen das Problem, jetzt war es irgendwie Freitagnachmittag und ich muss irgendwie, hatte eine Geschichte vorbereitet, eine deutsche Geschichte und natürlich wäre er eigentlich längst schon die Geschichte gewesen, aber es war dann alles ein bisschen knapp im Andruck und deswegen habe ich dann am Sonntag mir gedacht, ja, den Mann muss man jetzt schon noch mal vorstellen, weil ich konnte ihn ja auch sehen und wir konnten auch mit ihm sprechen und ja, also es war ein außergewöhnlicher Kerl und die Pointe des Ganzen ist ja, dass es im deutschen Speedteam überhaupt nicht läuft und ich muss tatsächlich gestehen und ich weiß nicht, wie es euch geht, Tom und Lukas, mir war das nicht bewusst, dass der schon seit über einem Jahr mit den Deutschen mittrainiert. Und ich glaube, den allermeisten Kollegen vor Ort war das auch nicht bewusst. Und er hat es dann eben im Interview selbst erzählt. Und dann haben wir natürlich nachgefragt, warum mit Baumann, dem Deutsch-Österreicher. Und der hat dann gesagt, ja, er wüsste, er hätte teilweise gar nicht gewusst, was er ohne ihn machen würde, dann wäre er komplett allein. Also.
Nee, also ich wusste es nicht. Wenn du es nicht geschrieben hättest, hätte ich es nicht gewusst. Aber dann können die Trainer ja gar nicht so schlecht sein.
Ja, aber was man auch gesehen hat, fand ich diesen einen Sprung. Wie hieß der Österreicher, der sich unfassbar Wiesner, oder wie hieß der?
Rieser, oder? Stefan Rieser, oder Vincent Wieser? Nein, Vincent Wieser, oder?
Ja, also der sich unglaublich gerettet hat, dann aber auch der Sieger der Abfahrt vom Samstag, Tom, und das ist für mich der Einzige. Also letzte Woche hat uns Amelie Stiefvater gesagt, dass Cyprien Sarrazin auch wieder zurückkommen möchte und ich bete zu Gott, dass das nicht stimmt, wenn ich an Gott glauben würde, weil ich glaube nicht, dass Cyprien Sarrazin nochmal zurück auf eine Weltcup-Abfahrt sollte, aber Franjo van Almen, Tom, ist für mich der Einzige, der Odermatt schlagen kann in der Abfahrt. Wenn sich Odermatt nicht selber schlägt oder wenn das Wetter ihn nicht schlägt. Aber ansonsten sehe ich leider, okay, Dominik Paris vielleicht an einem guten Tag, aber es steht und fällt ja auch damit die Dominanz von Odermatt, dass niemand da ist, der ihn permanent fordern kann in den Speed-Disziplinen. Oder, Tom?
Oder? Ja gut, wenn nicht irgendein Tscheche auf einmal wild wird, gell?
Ja, aber das sind ja die Umstände gewesen. Ja? Die Umstände können ihn besiegen.
Ja, das mag schon sein. Ja, es sieht halt alles danach aus. Aber das ist jetzt ja auch nichts Neues, dass die Konkurrenz bei Marco Odermatt hauptsächlich im eigenen Haus ist, vor allem wenn es um die Speedrennen geht. Und Franjo van Almen, der ist, der fährt natürlich auch schon beim Autofahrer würde man sagen, einen richtig heißen Reifen. Also der ist ja schon auch, ich will nicht sagen, latent gefährdet, irgendwie mal neben der Piste zu landen und sich dann massiv zu verletzen. Aber noch funktioniert und der ist rotzfrech. Ihr Österreicher würde, glaube ich, sagen, der scheißt sie nix. Und insofern, ja, es ist keiner da, der letztendlich konstant da halt noch aufs Podium fahren kann. Außer den beiden. Und das ist ein bisschen schade, was mit Vincent Kriechmeier los ist, ob der nochmal irgendwie den Anschluss findet. Der war ja eigentlich auch immer nicht zu verachten, wenn es auf schnellere Strecken geht. Aber im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, wüsste ich nicht, wer die beiden, sage ich jetzt mal, da vorne konsequent gefährden sollte.
Ich glaube, Gröden ist für unsere Skifahrer wohlgemerkt, Lukas, ein bisschen das, was Garmisch für die Skispringer ist. Da muss schon viel zusammenkommen, dass es da einigermaßen gut läuft. Und der Vince, also beim Vince habe ich schon noch Zutrauen, dass er auf Strecken, die ein bisschen besser liegen, auch vorne mitfährt, oder?
Der Alpin-Chef Christian Mitter, der war lang bei den Norwegern und hat jetzt am Wochenende erzählt, ja, wie bei den Norwegern war, sind wir nach Gröden gefahren und haben gesagt, ja, auf die Österreicher brauchen wir eh nicht schauen, die reißen da überhaupt nichts. Wir müssen uns auf die anderen konzentrieren. Fand ja eine nette Anekdote. Und zum Zweiten, ja, Vincent Griechmeier ist sein größter Kritiker, stellt sie immer hin. Also wenn da nicht grün aufleuchtet mit einer halben Sekunde Vorsprung, schüttelt er den Kopf, wenn er im Ziel ist. Und der ist halt das Siegen gewohnt, hat er glaube ich eh auch schon. Was war das da in Beaver 20. Creek, sein 20. Weltcupsieg oder sowas in der Größenordnung. Der hat halt noch, ich habe immer wieder seine Worte im Ohr, wo er bei der Ski-WM erzählt hat, dass er einfach merkt in seinem Alter, dass er nimmer dazu bereit ist, dasselbe zu tun wie ein Franjo von Almen. Absolut ans Limit zu gehen, teilweise darüber hinaus. Und ich fand es interessant, dass der Bert Voigt dann sich auch irgendwie, dürfte er wahrscheinlich im Schweizer Fernsehen gesagt hat zu von Almen, das kann nicht ein ganzes Jahr gut gehen. Der ist so auf Messerschneide unterwegs, dieser Franjo von Almen. Ich kann mich auch erinnern, dass das der Guido Heuber hier auch schon mal gesagt hat, ja, dass der quasi irgendwie der Nächste ist, der es irgendwann mal übertreibt. Und das haben wir zum Teil im Super-G schon gesehen. Den Sprung hat er ja dann, glaube ich, am Tag danach auch Probleme gehabt und ist trotzdem zum Sieg gerast. Sehr riskante, sehr wilde Fahrweise, aber verdammt schnell. Und ja, ob die Trainer ihm jetzt sagen, hey, ein bisschen runter vom Gas, das wird es, glaube ich, nicht spielen in dem Business, wird es diesen Ratschlag nicht geben. Und es ist ja bis jetzt gut gegangen, warum sollte er was ändern? Und ja, also wenn man sich so anschaut, die Podestplatzierungen, die Siegfahrer in den vergangenen zwei Wintern, da ist der Dominik Paris kommt davor, da kommt einmal dieser Jack Crawford vor, der in Kitzbühel gewinnt, aber das sind keine, die regelmäßig eben ihn da wirklich fordern, auf jeder Piste komme, was wolle, das sind eigentlich die zwei. Und ja, Alex Simonet hat, glaube ich, auch mal eine Abfahrt gewonnen, aber
Meurissier,
ja.
Hindermann.
Meurissier, genau, ja. Also die stärksten Kontrahenten kommen aus den eigenen Reihen bei Odermatt, ja.
So, seit Sarrazin raus ist, hat, glaube ich, ja nur Crawford und Paris als Nicht-Schweizer eine Abfahrt gewonnen. Ansonsten ist ja das Weiße Kreuz auf dem roten Grund massiv vertreten bei Siegerehrungen.
Ja, aber nur solange Daniel Dankelmeier noch rekonvaleszent ist, weil der greift jetzt dann groß an.
So, ich bin gespannt.
Wir wollen noch ganz kurz nach Val d'Isère schauen und Corbinian, ich weiß, auch wenn du physisch in Alta Badia bzw. in Gröden warst, ist er natürlich auch nicht entgangen, dass Kira Weidle, wie sie früher mal hieß, mit der Startnummer 1 mal ganz elegant auf den zweiten Platz gefahren ist. Und ich dachte eigentlich, ja.
Das reicht nicht.
Ich dachte A, das reicht nicht und B, war ich nach diesem Wochenende wieder ein kleines bisschen desillusioniert, was Emma Eicher angeht. Ja, dass sich Emma Eicher konsequent weigert, auf einer Abfahrt, in der man Hocke fahren muss, Hocke zu fahren, außer es lässt sich gar nicht mehr vermeiden. Ich war ein bisschen irritiert, Corbinian, aber sag gerne zuerst was Positives über Kira Weidle.
Ja, es ist super, du bist in Gröden. Und die eigentliche sportliche Geschichte ereignet sich dann in Val d'Isère. Das ist wieder der Klassiker. Es war neulich schon so, da war ich in Hochfilzen und in St. Moritz geht die Post ab. Aber mei, so läuft es halt manchmal. Nein, natürlich total schön. Freut mich für die Kira, deren einziger Malus ist dieser lange Doppelnachname, den man eigentlich kaum in einer Zeitungsüberschrift unterbringen kann. Aber ja, sie hat 3 Jahre lang fast jetzt warten müssen, dass sie wieder aufs Podest geht. Tom, du wirst es bestätigen, man dachte schon fast, dass ihre größte Zeit eigentlich schon vorbei war. Und man hatte als sie so Anfang 20 war, so eine Karriere irgendwie vorhergesagt, wie vielleicht jetzt gerade der Emma. Oder hatte das zumindest im Verdacht, wenn man sie fahren hat sehen. Naja, jetzt erlebt sie da so irgendwie nochmal ihren zweiten Frühling. Das ist natürlich im Olympia ja vom Timing her super. Und ich habe das ehrlicherweise nicht kommen sehen. Und bei Emma, da würde ich jetzt, ich glaube tatsächlich, dass ihr das Terrain in Val d'Isère einfach nicht so gelegen hat. Sie fährt lieber aufrecht als Hocke, das ist so. Und da gibt es andere, kompliziertere Hänge. die ja dann tatsächlich besser zu Gesicht stehen. Und ich glaube, man muss da nicht desillusioniert sein. Ja, nee.
Ja, bei Kira kann ich dem Corbinian nur recht geben. Also man hatte eigentlich gedacht, als sie da WM-Zweite geworden ist 2021, dass es jetzt endlich mal, ja, so dauerhaft vorne mitfährt. Ich meine, die Veranlagungen hat sie ja, aber die letzten viereinhalb Jahre hat sie ja auch nur, sind nur viermal aufs Podest gefahren, jetzt das fünfte Mal. Also das ist schon relativ traurig, wenn man sich anguckt, was die eigentlich zu leisten imstande ist. Sie hat in der Saison ein bisschen eine andere Einstellung und jetzt fang bitte nicht das Lachen an, aber ich glaube, sie hat sich ein bisschen was von der Lockerheit, von der Gelassenheit vielleicht von Emma Eicher abgeguckt. Die zwei sind ja, behaupten sie ja zumindest doch einigermaßen dicke und Emma sagt, Kira hilft mir, Kira sagt, Emma hilft mir. Sie wirkt ein bisschen gelassener, ein bisschen lockerer. Das war schon vor der Saison so, wenn man sich mit ihr unterhalten hat. Und vielleicht ist das jetzt ein bisschen so, wie Corbinian sagt, vielleicht so ein zweiter Frühling. Also das, angesichts des Ergebnisses im Super-G muss man jetzt natürlich fragen, aber ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass sie jetzt erkannt hat, dass sie mit einer etwas anderen Einstellung, mit der sie jetzt auch fährt, da tatsächlich wieder die Weltspitze ein bisschen aufmischen kann, was man ja eigentlich schon immer geglaubt oder gehofft oder vermutet hat, dass sie das kann. Und ja, was die Emma angeht, ja, das ist, man aufrecht fahren, deswegen fährt sie ja auch Slalom so gut. Gut, allerdings muss man halt auch dazu sagen, in St. Moritz war sie natürlich schon auch in der Hocke. Ich glaube ganz einfach, dass ihr A, das Gelände nicht gelegen hat und B, das hatten wir ja letzte Woche schon mal, manchmal ist sie halt noch nicht so vielleicht auch von den Gedanken her professionell, dass sie auch dann mal was konsequent vielleicht mal 10 Minuten länger besichtigt oder so, sondern sich dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf ihr Skigefühl verlässt. Aber wie gesagt, die Frau ist 22, die kriegt es schon noch hin.
Gut. Kurze Pause in der Big Show 741.
Ja, hallo, grüß euch, ihr Lieben. Da spricht die Kirchgasser Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit 4 Jahren nicht mehr mit dabei im Ski-Weltcup, aber habt es immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
So, Big Show 741. Ein Wintersportsegment haben wir noch, nämlich das Segment über den Biathlon. Und Lukas Zara vom Standard und Corbinian Eisenberger sind dabei von der Süddeutschen Zeitung. Corbinian, was du nicht weißt, Lukas und ich, also es ist meine größte Freude, wenn im ORF ein Biathlonrennen läuft, mit dem Lukas ein bisschen zu kommunizieren über WhatsApp, über die doch... Also, ich sag mal so, es gab im Massenstart einen Sprint zwischen Lucien Monod, wie wir wissen, Zweite des Gesamtweltcups im letzten Jahr, und zwischen der Norwegerin Kirkeide, wo ich den Vornamen jetzt nicht weiß. Aber alles, was der ORF-Kommentator erzählt hat, war nur, dass Lisa Hauser jetzt 29. ist und Anna Andexer 26. Und das finde ich dann immer super, diesen Österreich, dass wir die Österreicher nicht aus dem Blick verlieren. Aber lass uns das große Bild mal ganz kurz malen, Corbinian. Ich weiß, du warst nicht vor Ort, aber die Biathlon-Saison bis jetzt, kannst du dir schon ein Bild machen? Ist irgendwas dabei, wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt so nicht erwartet?
Also ich hatte mir zumindest nicht erhofft, dass im Männerbiathlon Norwegen schon wieder fast alles in Grund und Boden läuft, nach den Rücktritten der Bö-Brüder. Und ansonsten ist es schon verständlich, also da will ich dem ORF quasi mal zur Seite springen, dass man die eigenen Athletinnen und Athleten so ein bisschen im Blick hat. Das machen die Kollegen und Kolleginnen beim ZDF und bei der ARD auch und auch aus deutscher Sicht. Also es ist jetzt nicht Platz 25 wie bei Andexer, aber wir laufen auch noch nicht vorne mit, so muss man sagen. Also Franziska Preuß auf Platz 6 jetzt im Massenstart und Vanessa Vogt auf 7, Anna Weidel auf 10, glaube ich. Lassen zumindest so langsam ein bisschen erahnen, dass da schon nach vorne was geht. Aber mei, ich sage mal so, aus deutsch-österreichischer Sicht ist sicherlich der alpine Skirennsport im Moment etwas näher als Biathlon. Aber das kann sich gern noch ändern, weil ich und der Lukas, wir haben ja dann bei Olympia speziell dann auch Blick auf Antholz und sind vor Ort.
Ja, aber Lukas, ich glaube, also Deutschland, Österreich hatte ja mit Lisa Hauser diesen Sieg in der Verfolgung in Östersund. Erfolgserlebnis ja, und ich finde gerade Deutschland bei den deutschen Frauen, wenn ich sehe, dass Franziska Preuß, die ja lang gefehlt hat, aber die wird ja immer besser. Da sehe ich eine Entwicklung. Ich weiß nicht, wird Anna Andexer auch immer besser? Was ist mit Anna Gandler? Es ist schwierig gerade. Also wenn Lisa Hauser, die ja wieder eigentlich eine sehr gute Verfolgung gelaufen ist, wo sie dann in die Top 10 gekommen ist. Aber bei den Männern ist der unverwüstliche Simon Eder, der Freude macht. Also bei uns ist es schon sehr dünn und bei den Deutschen finde ich, dass da doch eine viel breitere Basis ist.
Ja klar, die ist da. Diese Woche da in Frankreich, in Le Grand Bornand.
Sag du es bitte, ich wollte es nicht sagen.
Ich bin mir ja auch nicht sicher erst. Was erfolgreich ist, sind die zwei Verfolgungsergebnisse, wo die Lisa Hauser, glaube von 20 auf 8 gelaufen ist, da auch, wenn man sich nur die Verfolgung anschaut, die beste Leistung gebracht hat. Sie hat selber gesagt, das fühlt sich an wie ein inoffizieller Weltcup-Sieg. Also deswegen geht sie da durchaus gestärkt hervor. Blöd dann, dass am Tag danach noch ein Massenstartrennen ist und dass dann quasi das rezente Ergebnis dann doch wieder nicht so toll war. Vielleicht war da die Luft draußen. Beim Simon Eder, glaube ich, der erste Top-10-Platz seit 2 oder sogar 3 Jahren. Habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber jedenfalls seit sehr lange, auch mit einer guten Verfolgung, wo er sie verbessert hat. Es geht nur über eine fehlerfreie Schießleistung, also da muss auch, wenn du die Verfolgung hernimmst, da müssen ja 6 Schießen dann insgesamt bei 0 sein. Die Lisa Hauser hat da einen Fehler im Sprint fabriziert. Da kann man ewig drüber diskutieren, ob das spannend ist, dass du dann aufbauend auf einem Ergebnis ein zweites Rennen läufst. Das ist gut. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass das jeden Winter kommt, dass diese ganzen Biathlon-Profis nicht ohne Krankheit durch den Winter kommen. Mhm. Vielleicht voll verständlich, wenn man da beim Sprint sind es was, ein bisschen mehr als 20 Minuten auf komplett Vollgas läuft und im Einzel länger. Das ist immer ein Thema. Seitdem ich Biathlon im österreichischen Team verfolge, kommt immer mal, ja, ich bin krank. Anna Gandler ist in Frankreich jetzt krank geworden, deswegen würde ich ihre Ergebnisse da im Sprint zum Beispiel nicht so für voll nehmen. Dunja Stotz hat sie... Ich glaube, es ist eine Covid-Infektion, die ist schon in Hochfilzen ausgefallen und eben jetzt auch nicht fit geworden für diesen letzten Weltcup vor Weihnachten. Das ist einfach ein Problem, damit kämpfen die alle. Die ganze Zirkus ist da, glaube ich, auch ein bisschen, weiß nicht, paranoid oder hat zumindest Schutzmaßnahmen, um das Risiko zu minimieren. Aber ja, das ist mir aufgefallen, dass das jeden Winter kommt und der Tenor ist eher so, gut, dass jetzt passiert und dann bin ich hoffentlich oder ziemlich sicher dann ist das erledigt und zu Olympia passt dann alles.
Corbinian, jetzt haben wir haben Östersund, du warst in Hochfilzen, jetzt waren wir in Frankreich und ich glaube, habe ich es im Zweiten gehört oder bei Eurosport, weil ich habe dann auch ein bisschen geswitcht. Wir sind eigentlich schon extrem weit in dieser Weltcup-Saison, oder? Also eigentlich finde ich, dass es gibt gar nicht so viele Rennen. Es waren, glaube ich, insgesamt nur 31 Rennen. Und da haben wir jetzt schon deutlich mehr als ein Drittel absolviert. Blöde Frage. Lukas sagt ja, okay, wenn du den Sprint hast, 20 Minuten Vollgas, sollte es noch mehr Biathlon-Weltcups geben? Wo halt dann vielleicht irgendjemand sagt, dann lasse ich aus, weil ich krank bin. Oder sind wir jetzt genau dort, haben wir diese Klassiker mit Ruppolding, das dann kommt, mit Hochfilzen, wo wir schon waren, Östersund, Antholz, in diesem Jahr glaube ich nicht, weil Olympia ist, sind wir genau dort, wo wir sind, oder braucht es noch mehr Biathlonrennen? Weil wenn wir vor Weihnachten eigentlich schon ein gutes Drittel der Saison abgefackelt haben, dann ist mir ist das zu wenig als Junkie.
Also ich finde das auf jeden Fall diskutierenswert. Also wir haben ja schon mal über dieses Format Biathlon ohne Schnee gesprochen, weil das Problem ist ja quasi bei der Frage immer, findest du überhaupt Standorte, wo du das dann, sagen wir mal, bereits Anfang November irgendwie betreiben könntest? oder eben wie im Oktober in München bei Sonnenschein im Olympiapark, wo man mit T-Shirts hin konnte. Ja, also ich finde, wenn man über die Frage spricht, dann könnte man zum Beispiel ein, zwei Events einführen, wo wirklich auf Skirollern gelaufen wird, so wie jetzt in München. Das war ein wirklich tolles Event und dafür auch Weltcup-Punkte vergeben. Das haben sie ja nicht gemacht. Und ansonsten würde man das quasi auf, im Winter noch rauszögern wollen. Dann, glaube ich, wird es schwierig. Da müsste man das wahrscheinlich eher hinten raus noch machen. Aber nach Olympia ist dann das Interesse meistens auch nicht mehr so groß. Und da, also egal, ob man es jetzt noch vor Weihnachten macht oder danach, hast du halt immer das Thema, wo machst du das? Es gibt ja diese, es gibt ja quasi diese etablierten Standorte und bei diesen ganzen Standorten, denen ist zu eigen, dass sie ein Schneedepot haben, wo die quasi den Schnee des Winters über den Sommer lagern, sodass sie dann Schneesicherheit haben wieder für den Weltcup, unter anderem auch in Ruppolding oder in Le Grand Bornand. Das setzt quasi der Biathlon-Weltverband voraus für jeden Biathlon-Standort. Das ist das eine. Und das zweite, du brauchst natürlich ein Biathlon-Stadion und eine Loipe. Insofern ist es natürlich nicht ganz so leicht zu sagen, wir wollen noch mehr machen. Man müsste halt dann, wenn dann sagen, man weitet einzelne Weltcup, also Hochfilzen ist ja immer ein sehr kurzer Weltcup mit nur 3 Tagen Rennen. Da könnte man natürlich auch sagen, man macht es ähnlich wie in Östersund und macht doppelt so viele Events. Ja. Also das ist sicherlich alles möglich und wird bestimmt, könnte ich mir vorstellen, auch immer mal wieder in der IBU diskutiert. Die Fans würden es sicherlich schätzen, weil die Stadien sind eigentlich immer voll.
Ja, also ich bin auch, ich habe das mit der Lisa Hauser ja angesprochen. Ich glaube, sie hat die Frage nicht richtig gedeutet, Lukas, aber diese im Sommer, ich finde auch die Skispringer, wenn die im Sommer Matten springen, warum nicht da auch, da brauche ich keinen eigenen Weltcup, die sollen einfach zum regulären Weltcup zählen. Oder ist das dann was komplett anderes? Also ich habe nicht den Eindruck, weil die Spuren beim Skispringen sind ja komplett gleich. Und wenn man jetzt im Olympiapark läuft, auf Asphalt und dann schießt, es ist schon sehr, sehr artverwandt. Wie stehst du zu dem Thema Weltcup-Punkte für solche Wettbewerbe, wie sie da in München waren?
Ich sehe das anders als ihr zwei und finde, das ist irgendwie, das gehört sich nicht, aber vielleicht bin ich da Traditionalist. Ich tue mir generell mit Veränderung sehr schwer. Allgemein im Leben, im Sport sowieso. Und irgendwie wäre es komisch. Aber ich war auch nicht vor Ort in München und wenn das dann mal zum Beispiel in Wien passiert, bin ich sicher voll dabei. Und
bist der Erste, begeistert. Der draußen steht mit Plakat, ja. Punkte, Punkte.
Genau, ja. Und wenn es dann Schloss Schönbrunn rauf, auf die Gloriette rauflaufen, den Anstieg, ja, und oben der Schießstand ist oder keine Ahnung, ja, warum nicht? Ja. Aber ich glaube, da ist Wien nicht so interessant für die. Ja, dafür haben wir zu wenig Charaktere, glaube ich, gerade in diesem Sport. Aber ja, ich finde es eher irgendwie Fehl am Platz, aber ja, ich finde auch diese Aufteilung ja ganz lustig, diese Trimester, die sie da haben, immer so Blöcke, wo es wirklich intensiv ist und dann eine Pause gemacht wird, ja, man kann natürlich diese Pause auflösen, glaube ich, die es da grundsätzlich gibt in einem Winter, um immer noch mehr zu machen, finde es ja sehr sympathisch irgendwie, das Vorgehen da von der IBU dann, dass man das zumindest bis jetzt noch nicht gemacht hat, noch wieder standen ist. Ich finde das ja generell an von außen betrachtet, bin wirklich nicht so sehr drin, aber einen relativ sympathischen Sportfachverband im Vergleich zu vielen anderen.
Ja, der sich auch was traut und was probiert. Jetzt gibt es die letzte Biathlon-Frage, die aber tatsächlich nur unser Französinnenversteher Corbinian Eisenberg, und das meine ich im besten Sinne des Wortes, beantworten kann. Was ist mit Julia Simon los?
Ja, also ich habe sie in Filzen beobachten können, das habe ich natürlich auch gemacht, nicht nur ich, aber da wirkte es, also man konnte danach auch mit ihr sprechen, aber es wirkte schon ein bisschen so, wie wenn sie ein bisschen isoliert ist von diesem ganzen Team. Man steht ja da sehr nah dran als Reporter, also du kannst denen genau dabei zuschauen, wie sie ihre Ski aus der Skitasche nehmen, wie sie sich einfach vorbereiten und wie sie sich untereinander geben. Und ja, da merkte man schon, dass da einfach noch was mitschwingt jetzt in dieser Saison, dieser ganze Prozess und die ständig wiederkehrenden Fragen der Reporter zu diesem Thema, die sie dann natürlich nicht beantworten darf. Ja, also, dass sie jetzt noch nicht so in der Spur ist, ist, finde ich, völlig verständlich, weil Biathlon ist ja auch ein totales Mental-Game, muss man sagen. Also gerade dann, wenn es in diesen Übergang geht, du bist ausgepumpt und sollst dann 5-mal treffen, das ist... Ich habe es selber nie betrieben, ich stelle es mir aber extrem kompliziert vor. Und ich glaube, dass das gerade bei Julia Simon, die ja nachgewiesenermaßen eine der besten ihres Fachs ist, da gerade einfach mit reinspielt. Und mei, Französinnen verstehe, ich sage immer, also einer meiner Leitsätze ist, eher verstehen zu versuchen, als zu verurteilen, auch wenn es in dem Fall
um den Prozess geht. Im besten Sinne des Wortes. Ja. Ich weiß ja, dass du dich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt hast. Das, wir haben ja letztes Jahr schon darüber gesprochen. Also das weiß ich ja, dass du in diesem Thema ganz tief drinnen bist. Das war jetzt wirklich also überhaupt nicht respektierlich.
Ja, naja, absolut. Das hast du ja genau richtig erkannt. Und ich frage mich halt bei dem Versuch des Verstehens, oder ich habe schon mehrere Anfragen auch an den französischen Verband dazu geschickt und ich frage mich halt, und da bin ich nicht der Einzige, warum meinetwegen in Hochfilzen, wo relativ hohes Medienaufkommen ist, warum setzen sie sich nicht mal hin, laden ein und erklären sich einfach mal zu dem Thema und sagen, so Freunde, das können wir sagen, dann lässt man noch ein paar Fragen zu, beantwortet sie bestmöglich und dann sagt man so, Leute, und jetzt ist das Thema damit abgehakt. Und das würde, glaube ich, allen Beteiligten, auch Brésas Bégier und den zwei jungen Französinnen, die ja da jetzt irgendwie schon in den nächsten sogenannten Skandal verwickelt sind, das würde allen wirklich gut tun. Aber das sehen die dort offenbar anders. Und ich wünsche ihnen wirklich, weil sie sind tolle Athleten da, gerade bei den französischen Frauen, dass sie das vor Olympia irgendwie in den Griff kriegen, weil es wäre einfach schade für den Sport.
Ja, in der Tat. So, und jetzt sind wir angekommen bei der Frage, bei der großen. Lukas, wirst du in den Weihnachtsferien Präsenz zeigen bei einem Weltcuprennen der Frauen möglicherweise, das, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, gar nicht so weit von dir entfernt stattfinden soll?
1 Stunde 10 Minuten, na sicher fahre ich dorthin und ich hoffe, wir sehen uns dort, oder? Semmering steht da an, Riesenslalom, Slalom.
Semmering aus München ist so weit weg.
Ach so, okay, na gut. Ja.
Das würde ich schon hinfahren, ja.
Okay, ich schaue mir das natürlich an, ja.
Gibt es genug Schnee am Semmering, ist meine Frage.
Genug Schnee für alle da. Sie haben sogar, sie spucken sogar große Töne und sagen, wenn jetzt sogar der Föhn kommt, macht uns das nichts mehr aus, die Rennen finden statt. Na bitte, haben Sie gute Arbeit geleistet und ich schaue mir das an am Wochenende, ja klar.
Also, das wäre natürlich Wahnsinn, dass am Semmering bis ins Ziel gefahren werden kann, aber in Beaver Creek nicht. Ja. Das ist etwas ganz, ganz Spannendes. Also, Lukas am Semmering, wo Michaela Schifflin bei den letzten beiden Riesentorläufen, wer das bitte gesehen hat, in 4 Durchgängen, weil es waren ja 2 Riesentorläufe, auf den ersten 12 Fahrsekunden jeweils eine halbe Sekunde vorne war. Wie sie das gemacht
aber dort, haben, ich weiß es dort wird, glaube ich, nicht mehr gefahren. Dort wird nicht gefahren in dieser Schleife, weil es doch zu wenig Schnee dort gibt tatsächlich. Ach, okay. Deswegen fahren sie, glaube ich, gerade nur. Und diese Schleife da oben im Flachen nicht. Also das Schifferinggebiet ist heuer ist gestrichen. Ja.
Okay, ja. Gut. Corbinian, hast du Live-Sport vor dir in den Weihnachts-sogenannten Ferien?
Ich würde liebend gerne an Semmering kommen. Aber Schnee beschäftigt auch die Darts-Welt. Da ist gerade ein kurioser Dopingfall mit Schnee der anderen Art im Gange. Ich werde das auch per Ferndiagnose alles betrachten, was da in London von sich geht. Aber natürlich auch mit mindestens einem Auge auf den Riesenslalom und Slalom in Semmering. Und ich glaube, die Männer von Super-G in Livigno, also da ist schon einiges wieder geboten am Wochenende. Nur die Biathleten machen mal richtig Pause.
Gut, dass du Livigno gesagt hast, weil ich hätte Livorno gesagt. Und in Livorno kann man meines Wissens, ist eher schwierig an der Küste, aber dort kann man wenigstens auf eine Fähre gehen. Ich bedanke mich herzlich bei euch beiden, natürlich nicht nur für heute, sondern für das ganze Jahr. Ich werde wieder lästig sein, da gibt es keine zwei Meinungen, aber dennoch herzlichen Dank, frohe Weihnachten, kurze Pause in der Big Show 741.
Grüß Sie, ich bin die Lisa Hauser und ihr hört heute Sportradio 360.
And now for something completely different.
The Remains of the Week. Es war eine kurze Woche seit der letzten Big Show. Da kann doch gar nicht so viel liegen geblieben sein, aber dann doch ein kleines bisschen. Ich habe ein Emergency Viertel einberufen mit Coach Stefan Koch. Es hätte noch ein zweites gebraucht, aber ich wollte den Martin Konrad in dieser Woche nicht quälen, weil der ehemals glor- und ruhmreiche SK Bundigammer Sturm Graz ja genau das gemacht hat, was ich eigentlich, wer bin ich, dass ich was fordere, aber ich habe es schon in Erwägung gezogen zu sagen, wäre es nicht Zeit für einen Trainerwechsel bei Sturm Graz. Und dann war ich am Wochenende eben in der Steiermark, bin jetzt schon wieder zurück in München und lese in der kleinen Zeitung dort, am Sonntag war es, glaube ich, oder am Samstag, also die kleine Zeitung hat auch eine Sonntagsausgabe. Ja, am morgigen Montag wird er dann Jürgen Säumel entlassen. Zwei Zeilen weiter unten steht, genau weiß man es nicht, aber darauf deutet alles hin. Und bam, Pfeil grad wird Jürgen Säumel am Montag entlassen. Und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen irgendwie, weil mir der Jürgen Säumel natürlich überhaupt nichts getan hat und weil der Jürgen Säumel halt jetzt mit Sturm Graz Meister geworden ist im vergangenen Jahr. Allerdings möchte ich da schon sagen, naja, das war extrem viel Christian Ilzer noch dabei, der ja jetzt, wenn man sieht, wenn man ihm Zeit gibt, ein richtig guter Trainer ist. Ja, nicht nur in Österreich, okay, da bei Austria Wien war es jetzt nicht ganz so brillant, aber bei Sturm war es brillant. Und das, was er in Hoffenheim macht, ist auch gut. So, und Jürgen Säumel hat da eine Mannschaft geerbt, die komplett intakt war. Okay, es hat Abgänge gegeben, auch im vergangenen Jahr, wo es dann aber doch noch zur Meisterschaft gereicht hat und auch im Sommer. Und das ist halt zu wenig, das sagt der Martin ja auch, naja, Riesenabgänge, aber es ist zu wenig nachgesattelt worden bei Sturm Graz. Und jetzt, am Samstag war es, glaube ich, lese ich, dass Gazim Begovic zurückkommt aus Köln, was dort nicht geklappt hat. Nehme ich sofort, jetzt nicht, weil der spielerisch so wahnsinnig viel weiterbringt, aber das ist halt wirklich jemand, der beißt und der das, was Sturm früher mal ausgezeichnet hat, also früher hieß es ja in Graz, der GAK ist die Mannschaft, die kickt, also die Fußball spielt und Sturm ist die Mannschaft, die Fußball kämpft. Das hat sich natürlich dann geändert, auch mit so brillanten Fußballern wie Ivica Vastic, aber wurscht. Sondern es ist Jürgen Säumel rausgeschmissen worden und davor sind aber Gazim Begovic, wie gesagt, kommt zurück und ein Georgier, ein 22-Jähriger, der jetzt keine Sturmspitze in dem Sinn ist, aber wenn ich es richtig verstanden habe, offensiver Mittelfeldspieler, kann links und rechts spielen. Und der beste Kicker bei Sturm ist ja Ota Kitteschwili, also ein Georgier, der auch wahrscheinlich immer noch der beste Spieler der ganzen Liga ist. Naja, und da muss man sich halt fragen, ob nicht vielleicht doch der Sportdirektor eher derjenige gewesen wäre, der sich verabschieden hätte müssen. Michael Parenzen, Union Berlin früher. Ja, ich habe gestern ein Interview gehört mit ihm. Bin kein Fan. Aber gut, jetzt, wie gesagt, jetzt sitze ich da mit schlechtem Gewissen und höre, dass der erste Trainerkandidat möglicherweise derjenige ist, der gerade Ried trainiert, von dem ich natürlich noch nie was gehört habe. Also schwierige Gemengelage und Jürgen Säumel ist Meister geworden mit Sturm und hat eben jetzt eine Mannschaft auch, wo einfach Leute vorne drin fehlen, die Tore schießen können. Und dann ist halt schwierig. Ich habe das Spiel nicht gesehen gegen Roter Stern Belgrad, aber offenbar war Sturm da die bessere Mannschaft und vergibt eine Chance nach der anderen. Und Belgrad hat halt nicht viele Chancen, aber macht einen rein, dann steht es 0-1 und wieder Frust angesagt. Ja, schwierig. Die Trainer, die ich mir wünschen würde, ich weiß schon, ist komplett unrealistisch und wahrscheinlich würde auch nicht passen, aber ich hätte gern jemand, der eben, ich hätte gern Sandro Wagner. Komm, ich hau's raus und Martin Konrad, wenn er das hört, wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und ich habe es ja schon vor ein paar Wochen gesagt, wo ich gesagt habe, Sandro Wagner, komm, der wäre doch was für Sturm. Ist er wahrscheinlich nicht, aber ich würde es halt unterhaltsam finden. Jemand anderer, der eine Idee hat. In der österreichischen Bundesliga ist so viel möglich. Und wahrscheinlich wird er Lastmeister. Außer die Salzburger sind dann wirklich von der spielerischen Klasse her der Spieler wie in den früheren Jahren einfach zu gut. Christian Titz wird es auch nicht werden, den hätte ich gerne, aber der ist in Hannover wahrscheinlich so gut bezahlt, dass er sich überlegt und außerdem ist er nicht gesagt, dass die nicht doch noch im Aufstiegskampf mitspielen. Also das ist der Remains of the Week, aber ich wollte den Martin nicht schon wieder quälen. Jürgen Säumel, ein sehr, sehr verdienter Sturmprofi, manche sagen Legende, so weit würde ich nicht gehen, aber ja, der ist nicht mehr Sturmcoach. Das Zweite, übers Wochenende, ich habe ein kleines bisschen Darts geschaut und lese dann in der Süddeutschen Zeitung vom Montag, dass Martin Schindler, oder ist es vom Dienstag, glaube ich, Martin Schindler nicht mit Sport 1 spricht, was aber überhaupt nicht gegen die vor Ort wirkenden Moderatoren und Kommentatoren geht. Aber irgendwas muss da vorgefallen sein. Interview im Sommer habe ich natürlich nicht mitbekommen. Was ich mitbekommen habe, ist der Mensur, der Österreicher. Sujovic, glaube ich, bin mir nicht mal sicher. Aber es ist wurscht, Mensur. Für uns, für seine Fans, für seine Familie ist er Mensur. Und ich habe den Schüler, den Matthias, der sehr, sehr gut Dart spielt und das in den Pausen auch immer macht in der Schule. Und der sagt zu mir, aber Uwe, der Mensur spielt doch so langsam. Und mir ist das davor nie aufgefallen. Und da schaue ich dem Mensur zu und der spielt wirklich so langsam. Der hält die, und das macht er wahrscheinlich schon immer so, der hält die Darts, also die Pfeile, hält er so komisch zwischen zweiten und dritten Finger, macht einen Einmarsch zu Simply the Best von Tina Turner, ist überhaupt nicht der Typ, der dann in das Publikum winkt und sich feiern lässt, lässt sich aber feiern und winkt ins Publikum, hat auch seine Partie gewonnen, steht jetzt, glaube ich, in der dritten Runde, wenn ich es richtig gesehen habe, aber ja, das wäre ein Thema, das ist, ich habe ja den Elmar Paulke vor 2 Wochen gefragt, aber der war dann zu busy. Vielleicht gibt es eine Big Show zwischen den Jahren und dann werde ich versuchen, ob Sven heißt, vielleicht ein paar Minuten Zeit hat. Das sind die beiden Liegenbleiber in dieser Woche.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kempner und ihr hört gerade Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 741 und Deutschlands Sportler des Jahres sind gekürt und das Ganze hat ja nur Sinn gemacht, weil Sebastian Kaiser auch dort war, in Baden-Baden. Sebastian, Franziska Preuß, Sportlerin des Jahres, Leo Neugebauer, Sportler des Jahres, die Männer-Basketballmannschaft, Mannschaft des Jahres. Wo waren die Überraschungen an diesem Abend? Oder gab es gar keine?
Naja, die faustigen Überraschungen, wie es in den vergangenen Jahren ein paar Mal war, gab es diesmal nicht. Die Männer-Basketball, das war vollkommen klar. Also bei der Euphorie, die da auch im Sommer in Deutschland los war und die Spiele, die gezeigt haben. Und ich glaube, das war noch ganz tief drin in den Leuten, die gewählt haben. Ist ja immer so ein Mix aus Journalisten- und Publikumswahl. Und da war auch der Vorsprung entsprechend. Die hatten, glaube ich, 30% und der zweite, die Hockeymänner, die auch Europameister geworden sind. Mhm. Übrigens im eigenen Land in Mönchengladbach, hat aber dennoch nicht so euphorisiert und waren da, glaube ich, mit 15% auf Platz 2. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, jedenfalls ein riesiger Vorsprung, war vollkommen klar. Leo Neugebauer, auch eigentlich logisch, hat auch mit dem grandiosen Finale bei der WM in Tokio im Zehnkampf die Menschen gefesselt, ist ein Typ, der ja einfach nicht nur Sport kann, sondern der reden kann, mit dem man sich gut unterhalten kann, der was darstellt, wirklich einer, wo man immer so schön sagt, wir brauchen Typen, das ist einer. Weil
mit
der,
Brille übrigens, mit Brille, ist mir aufgefallen.
Mit Brille, oder? Hat auch eines der schönsten Outfits des Abends angehabt, was ich so gesehen habe. Wirklich total eloquent, ganz toll. Auch diese ja, dieser Auftritt mit seinem Vater, der da war und die Laudatio gehalten hat auf ihn. Also das hat rundum gepasst. Das war absolut super und auch hoch verdient. Ich habe allerdings auf eins Florian Lipowitz gewählt, ja, weil das für mich persönlich gesehen noch so ein bisschen die größere Leistung ist, über 3 Wochen zu performen. Und berghoch, bergrunter, Tour de France ist nochmal was ganz anderes. Bei der Premiere auch noch seine erste Tour, der erste Deutsche seit 2006, der auf dem Podium stand. Also das ist für mich nochmal ein bisschen mehr wert. Er ist am Ende Dritter geworden hinter Florian Wellbrock, der 4-mal Gold im Freiwasser gewonnen hat bei der WM in Singapur. Das hat mich so ein bisschen gewundert, weil Freiwasser jetzt die Leute eigentlich nicht so sehr interessiert. Ja. Da hätte ich schon gedacht, dass Florian Lipowitz zumindest Zweiter wird. Aber,
Wellbrock, Sebastian, Wellbrock ist jetzt schon so lange dabei, den Namen kennt man schon, hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Ja? Ja.
Mit Sicherheit spielt das eine Rolle. Aber ich kann auch, wie gesagt, mit Leo Neugebauer als Sportler des Jahres sehr gut leben. Also das ist außer Frage. Frauen tatsächlich überraschend, also auch mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, was glaubst du, wer es wird? Und sehr, sehr viele gesagt, natürlich Daya Varfolomeev, 5-mal WM-Gold in diesem Jahr in der rhythmischen Sportgymnastik, jetzt insgesamt 11-mal Olympiagold, Olympiagold wäre schön, 11-mal. 11-mal WM-Gold, glaube ich, insgesamt jetzt schon mit 18 Jahren, hat erneut ein sensationelles Jahr gehabt, hat das deutsche Team auch mit nach oben gezogen, das muss man auch sagen. Hätte vor ein paar Jahren niemand geglaubt, dass eine deutsche Mannschaft auch irgendwo mal überhaupt in Medaillenränge kommt in der rhythmischen Sportgymnastik. Und da muss ich ehrlich sagen, das wäre mir schon mehr wert gewesen als Gesamtweltcup-Sieg von Franziska Preuß mit einem WM-Titel. Und aber auch da muss man ja sagen, das zeigt halt die Konstanz über den gesamten Winter, wo sie sehr, sehr gut performt hat. Und Dasha hat ja die WM innerhalb von wenigen Tagen, natürlich die Vorbereitung, die hat jeder Sportler, die immens lange ist, auf so ein Highlight. Sie hat innerhalb von, ich glaube, 4 oder 5 Tagen 5-mal Gold gewonnen. Und das ist, lässt sich auch schwer miteinander, gegeneinander aufwiegen. Ich glaube auch, dass Dasha natürlich auch der bessere Typ ist. Es soll ja immer beides eine Rolle spielen beim Sportler des Jahres. Hat man vor ein paar Jahren so ein bisschen geändert. Es soll ja nicht nur die sportliche Leistung zählen, sondern auch eben die Persönlichkeit. Und da ist natürlich Dasha Varfolomeev, ganz schwierig auszusprechen, ist da ja wirklich gigantisch. Also was die leistet und wie sie auftritt und wie sie sich gibt, auch ganz toll. Also, aber wie gesagt, Biathlon genauso stark, hat eine starke Community in Deutschland, natürlich eine viel größere Lobby als Gymnastik, das ist vollkommen klar und deswegen auch wahrscheinlich daher rühren, dass natürlich auch viel, viel mehr Menschen Biathlon den Winter verfolgt haben als die WM in der rhythmischen Sportgymnastik, die man ja auch nur nachts sehen konnte, weil es in Rio war.
Ja, jetzt pass auf, aber was ich versuche mich gar nicht am Nachnamen. Aber was Dasha geschafft hat, ist, dass ich diese Sportart jetzt viel mehr zu schätzen weiß als früher. Ich habe mir immer gedacht, ist das langweilig? Ja, Wahnsinn. Aber ich habe bei den Olympischen Spielen genau zugeschaut. WM habe ich, glaube ich, ein bisschen gesehen. Bei den Olympischen Spielen habe ich alles gesehen. Und nicht nur sie. Das ist einfach eine gigantisch tolle Sportart, diese rhythmische Sportgymnastik. Fast egal, mit welchem Instrument, nein, das ist nicht ein Instrument.
Mit welchem Handgerät.
Und das hat echt Spaß gemacht. Und da sage ich, okay, yes, Chapeau, großartig. Das Einzige, was ich mich frage, Paul, grüß dich. Paul, du musst dein Handy drehen, bitte.
So.
Ja, so ist er fest, der Pauli. So mögen wir den
so,
Pauli.
Ja, genau. Sag mal, fest.
So fest. Ja, dreh's in die andere Richtung. Versuch's mal in die andere Richtung drehen, dass es Querformat ist.
Ja, immer. Du musst das entsperren.
Ja,
du bist immer noch auf der Seite, ja.
So, ja, genau. Das Einzige, was ich mich frage, Sebastian, ist, du sagst, sie ist jetzt 11-malige Weltmeisterin. Aber sie ist natürlich nur, unter Anführungszeichen, einmalige Olympiasiegerin. Ist das absehbar, dass dort auch die, weil dort wird ja nur die Gesamtwertung prämiert, ist es absehbar, dass dort auch dann wirklich jedes einzelne Handgerät prämiert wird?
Stand jetzt nicht, also stand jetzt nach dem, was ich weiß, wird es in Los Angeles genauso sein wie in wie bisher auch, dass es halt diese zwei Entscheidungen gibt in der Gruppe und im Einzel, im Mehrkampf demzufolge. Und ja, demzufolge wird es ist halt jetzt einmal Olympiasiegerin und nicht fünfmal. Und ja, mal schauen, ob das sich in der Zukunft irgendwann ändert. Aber ich stand jetzt noch nicht auf der Agenda, glaube ich.
Ja. Paul, ich spreche mit Sebastian gerade über die Wahl zum Sportler und Sportlerin des Jahres. Und das ist gut, dass du jetzt dazu kommst, weil meine nächste Frage wäre ja gewesen, Sascha Zverev ist einmal Sportler des Jahres geworden. Was 2021. Was muss, damals ist er Olympiasieger geworden. Was muss passieren 2026, dass Sascha vorne landet, wohlgemerkt in einem Jahr, wo Olympische Winterspiele sind, wo vielleicht irgendein Biathlet 3 Goldene holt. Ja, im Moment eher unwahrscheinlich. Aber was glaubst du, ein Grand Slam-Titel im kommenden Jahr würde reichen, Paul, dass Sascha Sportler des Jahres wird?
Dann hätte er auf jeden Fall, also mit einem Grand Slam-Titel ist er sicher für mich in den Top 3. Dann hat er schon sehr gute Chancen und dann muss man halt echt schauen, was passiert, wie außergewöhnlich. Also wenn jetzt eine Emma Eicher im Skialpin Gold holt.
Ja, das ist ja egal. Männer und Frauen so, kannst du
ja... Achso, wir sind bei den Männern. Ja.
Wir sind bei den Männern.
Noch Spiel der beiden Männern, ist alles gut. Man kann sich jährlich das Geschlecht wechseln lassen.
Ich habe gerade überlegt.
Alles, aber noch Spiel der beiden Männern.
Was ist im Ski-Alpin realistisch? Emma Eicher, Linus Strasser holt Gold im Slalom. Ja, da wird's halt auch schwierig. Aber
Vier Schanzentournee-Sieger und Olympiasieger.
Ja, solche Sachen. Solche Sachen müssten dann schon passieren, um ihn abzufangen. Ja. Weil ansonsten würde ich echt sagen, also ein Grand-Slam-Titel ist so krass, ist so außergewöhnlich, dann wirst du Sportler des Jahres.
Wir haben es ja auch 2022 gesehen. Da war es das erste Mal. 2022 war nicht Angie.
Nee.
Da war das erste Mal in der Geschichte der Sportler des Jahres, dass in einem Olympiajahr kein Olympiateilnehmer auch nur eine Wahl gewonnen hätte.
Mhm.
Also da war Mannschaft, Frauen und Männer nicht mit Siegern von Peking besetzt.
Okay.
Und das war beschämend, sage ich heute noch, für den deutschen Sportjournalismus, weil das im Grunde genommen die einzige Chance zum Beispiel für Nathalie Geisenberger gewesen wäre, in ihrer langen, so erfolgreichen Karriere einmal Sportlerin des Jahres zu werden. Und in dem Jahr, in dem sie Rekordolympionikin wird, mit 6-mal Gold und 1-mal Bronze, in dem Jahr wird ihr dann eine China-Lückenkämpfer vorgesetzt. Also das... Da. Kapiere, wer will. Ich habe
das passt nicht.
Ich verstehe es bis heute nicht. Und das war für mich so ein Fremdschämen-Moment 2022 bei der Sportlerehrung in Baden-Baden, wo du sagst, wir haben Olympische Spiele gehabt in dem Jahr. Das gab es tatsächlich noch nie, dass da im Grunde genommen Winter-Olympia oder überhaupt dann Olympia halt nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Also das war schon heftig. Da musste ich schon schlucken, muss ich sagen.
Aber Sebastian, das geht jetzt wieder zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass Paul noch nicht da war. Ich meine, Gina Lückenkämper ist halt jemand, die man kennt, die echt witzig ist in Interviews. Und wenn das natürlich, was es nicht darf, mit reinspielt, aber das hat wahrscheinlich mit reingespielt. Ja, dass man Lückenkämper eben, und dann, das war ja die Geschichte in München, wenn ich mich richtig erinnere,
wo sie Europameisterin geworden.
Ich war ja auch dort und ich meine, das war einfach ein spektakulärer 100-Meter-Endlauf.
Ja, und davon haben sich die Leute leiden lassen. Und das ist halt,
ja.
Malaika Miyambo springt 3 Wochen vor in Eugene, mitten in der deutschen Nacht, zum WM-Titel. Und trotzdem ist Lückenkämper vor ihr. Also das war für mich nicht nach.
Gebe ich Sebastian vollkommen recht. Ja. Also du musst es dann einordnen, in Relation setzen. Was ist Europa, was ist international? Also ein WM-Titel muss mehr wert sein als ein Europameistertitel. So. Aber es ist eine Wahl und am Ende stimmen Menschen ab.
Ja. Es ist wie beim Eiskunstlauf. Am Ende stimmen Menschen ab, auch wenn es da ein System gibt. Und es wird bei solchen Dingen, wenn es nicht um Hundertstel geht, dann ist es immer schwierig, eine objektiv richtige Wahl zu treffen. Aber Leo Neugebauer, Haken dran, die deutschen Basketballer, Haken dran.
Ja.
Und gut, Franziska Preuß, Sebastian hat es vorhin eh gesagt, über die ganze Saison gesehen ausgezeichnet, und Dasha Varfolomeev, jetzt habe ich es, glaube ich, doch richtig rausbekommen.
Richtig, gesagt, ja, die, korrekt.
Ja, die, wie gesagt, die hat mir die Sportart schmackhaft gemacht. Wir machen eine kurze Pause und plaudern mit Sebastian und mit Paul dann über den Tennissport.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
Ja, Sportradio 360, 741, das letzte Segment der Big Show vor der kurzen Weihnachtspause. Und Paul Häuser ist dabei, Sebastian Kaiser ist dabei. Ich weiß nicht, ob wir viel über die Next-Gen-Finals sprechen wollen. Wir tun es doch, Paul, weil du hast es ja kommentiert. Justin Engel hat dort teilgenommen als erster deutscher Teilnehmer, der wirklich gespielt hat. Sascha war vor vielen, vielen Jahren ja qualifiziert. Ich weiß nicht recht, was ich aus diesen Auftritten machen soll. Paul, hilf mir ein bisschen.
Ich glaube, das ist eine tolle Erfahrung. Er war mit Abstand der Jüngste dort. Ist cool, dass er dabei war, aber man hat schon gesehen, wie schnell der spielt, das wussten wir, und wie imposant es aussehen kann bei Justin Engel. Aber es war für mich auch schon, ja, ganz schön ruckelig, ganz schön wild, wie er da immer wieder dann auch, ja, seine Anfangs-Error-Quote nicht im Griff hat. Und ich hatte das Gefühl, so dieser Plan B, dass er variiert, das sehe ich bei ihm ja noch gar nicht. Also er hat mal was versucht, mit so einem Bogen zu spielen, ein bisschen mehr Spin reinzulegen. Slice, glaube ich, geht noch nicht. Ja. Mit dem Aufschlag, finde ich, da hat er gute Varianten drauf. Da könnte er auch mal Surf und Volley spielen. Am Netz, der Volley gefällt mir sehr gut, legt er gut ab. Aber er ist nicht komplett. Und also wenn du dann im Finale auch so einen Learner Tien gesehen hast, das ist ja eine ganz, ganz andere Sportart noch. Das ist eine andere Liga. Also Tien, gut, ist jetzt ein Top-30-Spieler. Da bin ich mir sicher, den sollte man sich gleich anstreichen, fett rot markieren für die Saison 2026. Bin ich mir sicher, der geht in die Top 20 rein, weil hat so was Djokovic-mäßiges, wie er den Court abregeln kann. Aber dazu ist er auch noch Lefty, kann da gut aufziehen. Also der war der überragende Spieler. Ich habe mich gewundert, warum der da überhaupt mitspielt, warum er das braucht er ja eigentlich gar nicht. Und er war der große Favorit, dann hat er sein erstes Spiel in der Gruppe da verloren gegen Joda, den Spanier, hat es aber dann trotzdem noch gewuppt und ja, war der klar beste Akteur. Und Justin Engel, gute Erfahrung. Jetzt bin ich echt gespannt, wie wird es mit Ulf Fischer? Neuer Trainer, er zieht um nach Monte Carlo, hat da neuen Trainingsstandort, hat er natürlich super Trainingspartner, habe jetzt von ihm auch gehört, er hat mit Daniel Medvedev trainiert, jetzt schon mit Gabriel Diallo, mit Valentin Vacherot, also der hat da natürlich die super Auswahl in Monte Carlo, da kann die Tennis-Space Oberhaching nicht mithalten mit Daniel Massur und Maxi Matera, also ja, jetzt mal gucken, ich bin wirklich echt sehr gespannt, die Australian Open Quali wird sicher hart. Und wenn er es dieses Jahr in die Top 100 schafft, dann wäre das schon ein Riesenschritt, aber der wird schwer.
Sebastian, du nickst. Bist du? Ich bin überzeugt davon,
dass er in die Top 100 kommt. Ja, Paul hat ja alles gesagt. Ich bin ja jetzt nicht immer mit Paul einer Meinung, aber in dem Fall sehe ich es 1:1 genauso. Man darf nicht vergessen, er war mit Abstand der am schlechtesten Platzierte, der bei diesem Turnier teilgenommen hat. Deswegen war er in jedem Spiel von vornherein, was er hatte und was er eventuell gehabt hätte, Außenseiter. Jeder Sieg wäre eine Art Überraschung gewesen. Das muss man klar so sagen. Das wussten die auch vorher. So sind die auch angereist. Und jetzt wäre jetzt gut, wenn wir jetzt Michael Kohlmann mit dabei hätten, der ihn da ja betreut hat. Der könnte da vielleicht noch mal ein paar mehr Einblicke geben. Und ich glaube auch, wir hatten das mit Justin und mit Stefan Hempel, der ihn ja medienmäßig so ein bisschen betreut, da auch schon mal.
Nicht nur ein bisschen.
Also mit dem hatte ich es auch schon mal vor ein paar, zwei, drei Monaten besprochen, wo es darum ging, Mensch, wo ist er jetzt? Was macht er jetzt? Kommt er eventuell in die Quali rein oder so? Und da war er dann auf einmal schon plötzlich so still und heimlich unter die Top 200 geklettert. Und was ja für ihn ein Riesenschritt ist, wenn man dran denkt, wo er vor einem Jahr stand, nämlich, ich glaube, jenseits der 300 und Top 100 im kommenden Jahr, wenn wir jetzt heute in einem Jahr hier sitzen und der ist Top 100, dann können wir aber hoch die Tassen. Dann wäre das der Erste, der wirklich auf einem guten Weg ist von diesen 5, 17, 18-Jährigen, die wir jetzt haben. Mhm. Und wie schwer dann die Schritte werden, das wird ja solche großen Sprünge nicht mehr geben können, auch weil es nun mal mit der Nummer 1 zu Ende ist. Aber jetzt erstmal unter die Top 100 zu kommen, das ist immens schwer, geht aber noch. Aber dann von den Top 100 sich nach vorne zu arbeiten, du hast gerade gesagt, er hat natürlich super Trainingspartner jetzt da unten. Er kann mit Medvedev trainieren, er kann mit, keine Ahnung, Rublev trainieren, glaube ich. Also das sind so viele. Zverev spielt in demselben, trainiert in demselben Club. Ne? Also da ist schon ein bisschen was möglich. Und natürlich, mein Daniel Masur hat dank seiner Freundin einen sensationellen Online-Auftritt und die zeigt da das Leben eines Tennisprofis, wo ich dann immer denke, Mensch Mädel, was wäre das erst, wenn du mit einem Top-50-Spieler zusammen wärst und nicht mit einem 450. der Weltrangliste. Aber es ist wirklich ein super Account, den Daniel mit seiner Freundin da macht. Das ist also, wer zumindest annähernd mal das Leben eines Tennisprofis kennenlernen möchte, der kann da ruhig mal reingucken. Das ist wirklich schön, was die beiden da machen. Und von Daniel seiner Seite, der immer so ein bisschen so gelangweilt tut, es aber nicht ist und so ein paar lustige Kommentare dann immer absetzt und so, kurz, aber prägnant. Also das lohnt sich wirklich mal reinzugucken, ist ein guter Account. Aber egal, zurück zum Thema. Und alles Sportliche hat Paul gesagt und da müssen wir jetzt mal gucken, wie gesagt, es wird viel davon abhängen, wie er mit diesem Ulf Fischer zu Rande kommt. Der hat ja auch sehr, sehr viele deutsche trainiert, der prominenteste Tommy Haas und da das kann klappen, dass er jetzt mal wirklich einen hat, den er nach oben bringt. Vielleicht klappt es auch nicht, das ist ja im Tennis in der heutigen Zeit alles total offen. Also genauso wie wir gespannt sind, wo jetzt Ferrero dann hingeht, wo der als nächstes aufschlägt. Ja, das ist eine super Sache und ich glaube, das hat immens viel Erfahrung gebracht und das haben die ja auch vorher schon gesagt. Wir fahren dahin, damit er Erfahrung sammelt, weil das natürlich ein gutes Turnier ist, gerade wenn in Lerner Tien dabei ist und noch ein, zwei andere, die schon im großen Tennis mal ein bisschen ihre Spuren hinterlassen haben mit ein paar guten Grand Slam Auftritten und so weiter. Das ist doch ganz klar, dass da Justin Engel noch nicht so weit ist, da mithalten zu können.
Also, du hast das Entscheidende gesagt.
Ja, bitte.
Also es ist wirklich bei Justin Engels noch ganz vieles offen. Er ist ein super Talent. Er ist ein Spieler, der bringt wahnsinnig viel mit, weil er auch schon, schaut euch den Body an. Also der ist schon eine ziemliche Maschine und trotzdem fehlt da noch so, so viel nach oben. Und der wird natürlich schnell hochgechest, weil wir lange auch gar nichts hatten, muss man jetzt einfach auch mal sagen. Und dann sind das natürlich Ergebnisse, die laden so ein bisschen zum Träumen ein, dass er Strophi geschlagen hat in Hamburg, dass er in Stuttgart dann auch schon so gut gespielt hat, da gegen Mickelson, kann ich mir erinnern, war da im Viertelfinale. Ja. Aber um das nochmal einzuordnen, also auch dieser Vergleich, so dass man so sagt, boah, ich glaube, es war die Bild-Zeitung, die da auch geschrieben hat hier.
Bild-Zeitung?
Ja, irgendwas mit der nächste Bäcker und sowas, da kommt was. Also.
Nee, das haben wir nicht geschrieben. Also, nächster Bäcker bin ich ja so weit.
Was, aber irgendwas, ein, so Engel, weit ein Engel für Deutschland, ja.
Von, es war auf ja, jeden Fall. Ein Engel für Deutschland haben wir gemacht.
Ja, und das nächste, nächste Supertalent.
Bäcker, also, ich weiß Gott, kein Engel. Also,
eben, deswegen auf dem Teppich bleiben und einfach nur der Vergleich zu Sascha Zverev. Also Sascha Zverev war ein außergewöhnliches Talent. Der war in ganz anderen Sphären. Der hat ja dann schon als Teenager hat er einen Masters gewonnen, Rom gewonnen und war für diese Next Gen Finals, da hätte er spielen sollen, hat dann aber nicht mitgespielt. Warum? Weil er schon für die ATP Finals qualifiziert war. Also
war aber ein bisschen älter, Paul. War ein bisschen älter.
Genau, aber es ist trotzdem, ich sage jetzt mal von dem Package, von dem ganzen Talent, ist Zverev ein ganz anderes Kaliber. Zverev war fast so in den Alcaraz-Sphären unterwegs.
Ja, Zverev hat auch mit 40 schon Orange Bowl gewonnen. Also da
eben. Und da muss man eben sagen,
5 glaube ich gar nicht, wie man das buchstabiert. Also da waren die auch weit weg davon. Und körperliche Maschinen, das stimmt, das ist er, aber das ist ein Schönhauser auch. Körperliche Maschinen haben wir auch in den vergangenen Jahren im Tennis, im deutschen Tennis auch viele gehabt. Guck dir Rudi Mollecker an, der einen Buddy hatte, wo echt was hätte draus werden können, von der Größe her, vom körperlichen her.
Also, super Youngster, super in der Jugend
war. Und sind alle nichts geworden, wenn man jetzt davon, wenn man jetzt von Weltniveau redet, ne, von Top Ten redet, sind die alle Lichtjahre von entfernt. Und ich glaube, nur der Körper, das hat Paul schon angedeutet, das reicht natürlich nicht. Da muss natürlich viel, viel mehr kommen. Und selbst die jetzt noch ein bisschen schlaksig wirken, wie McKenzie oder wie heißt der andere, den wir da noch haben, der andere...
Palomero?
Der Dura McDonald's nicht, der hat einen Körper, aber der ist nicht schlaksig. Der ist auch
McDonald ist schlaksig.
Nils McDonald meine ich, genau. So.
Da also, ist auch Jamie McKenzie, genau.
Ja. Genau, Jamie McKenzie, so. Und das sind die 5, die wir haben, wo wir hoffen, dass, also wo ich hoffe, dass hoffentlich einer irgendwie durchkommt. Dass einer sich so entwickelt. Aber natürlich sind das alles keine Talente wie Boris, der mit 17 Wimbledon gewonnen hat, oder wie Alexander Zverev, der mit 14 Orange Bowl gewonnen hat. Das ist natürlich nicht miteinander zu vergleichen. Und dann haben wir den Daniel Elsner gehabt, der 3 Grand Slam bei den Junioren in Folge gewonnen hat, im 4. im Finale stand. Und wo ist er denn abgeblieben letztendlich bei den Männern? Ja, also das sind, das kann man jetzt alles noch nicht sagen. Deswegen immer nur die Betonung auf Hoffnung, dass einer wenigstens durchkommt. Vielleicht kommt auch gar keiner durch. Vielleicht sitzen wir in einem Jahr hier und Justin Engel ist auf Platz 250 und weil er irgendwie
auch noch ein bisschen
das fortgesetzt hat, dass er vielleicht mal 2-3 Spiele gegen gute Leute gewinnt. Das ist bei ihm sehr auffällig. Er gewinnt gegen Leute, die wir alle kennen und die auch der Tennisfan im Allgemeinen kennt. Aber er verliert gegen Leute, die nicht mal wir kennen. Das ist bei ihm sehr, sehr auffällig. Und das muss er halt gucken, dass er, vielleicht spielt das auch bei ihm im Kopf eine Rolle, den kenne ich nicht, von dem habe ich noch nicht gehört, den habe ich noch nie spielen sehen und bums, hat er verloren. In Mickelson kennt er natürlich, hat er schon mal spielen sehen, liefert ein super Spiel. Struffi wird er sehr oft schon haben spielen sehen, kennt er auch sehr gut, hat mit ihm sogar schon auch logischerweise gesprochen, wenn die sich bei irgendwelchen Maßnahmen oder deutschen Turnieren über den Weg laufen. Und bums, kann er sich ganz anders einstellen. Ich glaube, dass gerade bei Justin Engel auch viel eine Kopffrage ist. Weil das schon auffällig ist, dass er in weiß gar nicht wo, eben wie gesagt in Hamburg einen super Auftritt hat und davor die Tage und Wochen hat er irgendwie ein paar Challenger gespielt und fliegt gegen Leute in der ersten Runde raus, die irgendwo keine Ahnung wo stehen. Also das ist
Kopfhörer, schon sehr auffällig. Glaube ich gar nicht. Ich glaube einfach, er hat nicht die Konstanz drin und das ist ja, nicht, noch nicht der Kopf.
Sondern ich er hat einfach
noch, nicht genug. Die kann kommen. Noch, die noch. Kann ja kommen.
Ja. Und aber, nur ganz kurz Abschluss hierzu, nur Abschluss, ja. Weil wir wollen ganz kurz noch über Alcaraz sprechen, aber
ja.
schau dir den Martin Landaluce an, oder wie auch immer man ihn ausspricht, der hat vor 2 Jahren Grand Slam Turnier gewonnen, müht sich seitdem auf der Challenger Tour und kommt jetzt auch nicht, also Fonseca ist eine Ausnahme, ganz einfach, dass jemand wie Fonseca so schnell
und nach vorne kommt
und Leonard Tien auch, und gut, über Alcaraz müssen wir nicht reden. Doch, wir reden über Alcaraz, Paul, du hast Informationen aus Spanien, komm, wir haben noch 7 Minuten, Paul, und ein 7-minütiger Monolog, weil Sebastian hat vielleicht auch was.
Ja, will ich auch, ich will euch beide dazu hören. Also, ich mach's knackig. Das, was wir jetzt gehört haben, kurz zusammengefasst, da ist was schiefgelaufen. Ich finde, Alcaraz hat auch diese Deutungshoheit, hat Team Alcaraz verloren. Was ist denn da los? Es hat einiges nicht gepasst. Wir wissen, der Papa und Juan Carlos Ferrero, da hat es Unstimmigkeiten gegeben. Und es war ja immer, das siehst du ja auch in der Doku, My Way, Carlitos, siehst du, dass da der Anspruch von Ferrero manchmal ein anderer ist an die Trainingsarbeit, an den Trainingsfleiß. Und Alcaraz braucht diese Freiheiten, will diese Freiheiten haben. Und da gab es schon immer mal wieder Themen. Ich sag nur, dieser Ibiza-Trip vor Wimbledon, das hat dann alles noch gut geklappt. Und jetzt hat man eben gehört, Ferrero wollte nicht mehr so viel reisen. Die Base sollte aber nach wie vor diese Ferrero-Akademie auch sein. Und da hat der Papa auch andere Pläne gehabt in Murcia mit der neuen Alcaraz-Akademie, die da entstehen soll. Ja, letztendlich, finde ich, ist Juan Carlos Ferrero nicht gut mitgespielt worden. Wenn du einem so überragenden Trainer, der so viel geleistet hat, 7 Jahre da wirklich auch Aufbauarbeit geleistet hat, ich weiß, dass er ein Angebot von Dominic Thiem hatte, nach dem Aus bei Zverev. nachdem das schief kam. Er hätte Team übernehmen können, er hätte Simone Halep übernehmen können. Nein, er hat sich für Alcaraz damals entschieden, hat gesagt, ich will dieses Juwel, dieses Talent trainieren. Das wollte auch unbedingt der Manager von Alcaraz wollte Ferrero damals verpflichten. Das hat geklappt. Das war so eine großartige Zusammenarbeit. Und dann hast du so einen verdienten Trainer und dann setzen sie ihn unter Druck mit einem Ultimatum und sagen, du hast 48 Stunden, diesen Vertrag zu unterschreiben. Ich finde, das geht nicht. Er wollte, natürlich geht's auch ums liebe Geld, er wollte mehr Kohle haben und dass es dann so zu Ende geht, ist irgendwie traurig und das ist für mich die Quintessenz. Wenn ein Carlos Alcaraz gesagt hätte, ist mir alles egal, ich will weiter mit Juan Carlos Ferrero zusammenarbeiten, dann hätte es ja einen Weg gegeben, dann hätte es was. Und letztendlich wird das jetzt eben spannend zu sehen sein, wie kommt Alcaraz, der jetzt dann auch gesagt hat, okay, dann trennen wir uns eben. Wie kommt er ohne seinen großen, großen Trainervater Mentor dann jetzt erstmal zurecht?
Sebastian, wie wird er zurechtkommen? Es fehlt ihm noch der Australian Open-Titel, du wirst dort sein, zum Karriere-Grand Slam. Was sagt deine Glaskugel?
Ja, es ist schade, weil das eine Kombination war, die sehr sympathisch war, die auch sehr gut gepasst hat. Aber im Tennis ist es nun mal so, im Fußball bezahlt der Spieler nicht den Trainer. So, und im Tennis ist es so, da bezahlt der Spieler den Trainer. Und da ist die Frage, was bist du für ein Typ? Bist du einer, der, also von beiden Seiten her gesehen, bist du einer, der von dem Trainer erwartet, dass er dir das sagt, was du hören willst? Oder bist du einer, der sagt, ich habe den Trainer, weil der mich besser machen soll, auch wenn er mir Sachen sagt, die ich in dem Moment nicht hören will? Aber deswegen habe ich ihn ja, weil er Sachen sieht, die ich anders sehe. So. Und dann kommt es eben auf den Trainer drauf an. Bist du ein Trainer, der weiß, der bezahlt mich, da kann ich jetzt nichts Falsches sagen, weil sonst feuert er mich vielleicht. Oder sagt er sich, was sich ein Juan Carlos Ferrero finanziell ohne weiteres leisten könnte, ich trainiere den, so wie ich glaube, dass es richtig ist. Da kann man sich absprechen, weil er auch ja als Spieler schon eine gewisse Erfahrung hat in seinen jungen Jahren. Aber letztendlich bin ich der Trainer und ich sag, wo die Reise hingeht. So. Und wenn du das als Trainer machen möchtest, wenn du so ein Typ bist und das funktioniert dann aus irgendeinem Grund nicht, weil dein Schüler Dinge macht, die dir als Trainer nicht ins Konzept passen, dann finde ich schon, dass man dann sagen kann als Trainer Ferrero, okay, ich lasse mich da nicht unter Druck setzen und ihr entscheidet doch nicht, wann ich mich über einen Vertrag hinwegsetze. Ihr wisst doch gar nicht, was ich die nächsten 2 Tage vorhabe. Vielleicht muss ich mich die nächsten 2 Tage intensiv um meine kranke Mutter kümmern oder sonst was. Also wir werden jetzt hier nicht irgendwie in den nächsten 2 Tagen zu einem Vertragsabschluss kommen. Also, und abgesehen davon finde ich es auch schon mächtig komisch, ihn also nach dieser langen Beziehung also so ein Ding vorzusetzen. Du musst jetzt in den nächsten zwei Tagen unterschreiben. Also das halte ich für total Banane. Also ich sehe es auch so wie Paul, da muss es ordentlich gekracht haben wegen Meinungsverschiedenheiten. Normalerweise unter Männern setzt man sich da zusammen und sagt, pass auf, so und so, so machen wir das jetzt. Aber vielleicht ist es auch schlicht und einfach nur zu einem Punkt gekommen, an dem es nach vielen, vielen erfolgreichen Jahren einfach nicht mehr weitergeht. Das hast du ja in vielen Sportarten mit vielen langjährigen Trainern, wo man einfach mal was Neues ausprobiert. Und das ist genau das Thema, was wir bei Sascha Zverev die ganze Zeit diskutieren. Es muss doch mal irgendwann, auch wenn es gut läuft, vielleicht könnte es noch besser laufen. So.
Ja, und frischer Anstrich.
Und ja, frischer Anstrich. Und jetzt haben wir natürlich eine völlig andere Diskussionsgrundlage, Alcaraz und Zverev, weil Alcaraz hat bis auf Australien alles gewonnen, so, und Zverev hat noch außer Olympiasieg und WM-Titel zweimal nichts gewonnen, also noch keinen Grand Slam-Titel. So, und das ist natürlich dann vielleicht bei ihm viel dringender, dass er über eine Umstellung nachdenkt, als das jetzt Alcaraz tun müsste. Also Alcaraz kann sich jetzt auch, keine Ahnung, ist ja lustig, wenn er sich darin Kehl schnappen würde. Aber der macht er nun doch noch weiter ein Jahr. Aber unabhängig davon, egal wer Alcaraz trainiert, ich glaube nicht, dass Alcaraz irgendwie je unerfolgreich sein wird.
Ich würd gerne noch ein paar Namen reinwerfen, ganz kurz. Also, weil erstmal Samuel Lopez, der jetzt sein Trainer ist, natürlich ein erfahrener Mann und er hat mit Pablo Carreño Busta auch schon wirklich Großes erreicht, viel rausgeholt aus Carreño Busta. Und wenn Lopez und Alcaraz zusammengearbeitet haben und Ferrero war nicht dabei, da gab es schon auch einige Erfolge. Trotzdem sage ich, Stand jetzt, wenn das Team so bleibt, Riesenvorteil für Jannik Sinner. Ich glaube, dass Alcaraz da eine entscheidende Zutat fehlt. Ich glaube wirklich, ich erwarte sogar, dass es einen Leistungsabfall gibt bei Alcaraz. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er das nicht so gut wegpackt. Das ist jetzt vielleicht eine steile These von mir. Aber ich sag, es ist eine Riesenchance für Sinner, dass der 4 Grand Slam-Titel holt nächstes Jahr. Dass Sinner davonzieht. Und wirklich, kurz vor Weihnachten haue ich hier die Dinger raus. Ja. Aber was ich glaube, eine langfristige Lösung, du musst ja dann auch in diesen Alcaraz-Clan, das ist wirklich
damit musst du erstmal klarkommen.
Ein riesen Familienclan, da musst du erstmal reinpassen. Ja. Und das ist schon also nicht einfach. Und da sage ich, da fallen mir nur so zwei Namen ein, die da gut passen würden. Das wäre natürlich der Davis Cup Teamchef von Spanien, David Ferrer, mit dem Zverev ja auch überragend zurechtkam. Also David Ferrer könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Vielleicht sag schon Rafael Nadal. Sag Rafael Nadal.
Ja, als Supercoach wäre es natürlich Wahnsinn. Glaube ich irgendwie, ist noch nicht so weit, aber Nadal wäre Wahnsinn. Und dann fällt mir noch langfristig eher auch so Pablo Carreño Busta ein, aber der ist ja selber noch Spieler. Sergi Bruguera wäre jetzt noch so ein Name. Aber Nadal wäre natürlich, ja, da würden wir alle durchdrehen. Glaube ich, ist noch viel zu früh.
Ja, wir drehen jetzt nicht mehr durch. Es war fantastisch mit euch beiden. Das war's, die letzte Big Show 741 vor Weihnachten wohlgemerkt. Nächste Woche bin ich wieder lästig, weil dann geht das Tennisjahr wieder los. Jetzt für heute war's das. Frohe Weihnachten.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!